Und nein, der deutsche Staat ist auf jeden Fall nicht erwachsen. Er ist ein kleines, bockiges Kind, was emotional instabil ist, mitten in der Pubertät und eine Rebellion gegen sich selber ausübt.
So sieht Tom Deutschland, 35 Jahre nach dem Mauerfall. Tom wird am 9. November 1989 geboren, genau wie Maria und Julia. Seit ihrem 18. Geburtstag treffe ich die drei Mauerfallkinder immer wieder, um Deutschland durch ihre Augen zu betrachten. Als ich die drei 2007 das erste Mal treffe, ist mir noch nicht klar, dass daraus das aufwendigste journalistische Projekt meines Lebens wird. Damals ziehe ich einfach los und will zeigen, dass diese erste gesamtdeutsche Generation anders ist. Und ich will noch glauben, dass Ost und West für mich und alle nach mir Geborenen keine Rolle mehr spielen. Heute weiß ich, dass das naiv war. Ich bin Christian Bollert. Anfang der 80er in Potsdam als DDR-Kind geboren, in Stahnsdorf und Klemmachnow an der Grenze zu West-Berlin aufgewachsen und meine ersten Erinnerungen an den Westen sind die Fahrradtouren mit meiner Mutter zum Reichelt-Supermarkt in Berlin-Zehlendorf. Süßer Heinz-Ketchup und vermeintlich gesunder Vollkornjoghurt von Onken. Der Großteil meiner Verwandten hat immer schon im Norden Sachsen-Anhalts in der Altmark gewohnt. Oma und Opa Böhm-Ziehn wohnten beispielsweise direkt im Grenzgebiet zwischen dem heutigen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Ich kann mich noch gut an das beklemmende Gefühl im Wartburg erinnern, wenn wir Weihnachten im Dunkeln hintereinander die zwei von Soldaten bewachten Kontrollpunkte abgefahren haben. Mein Vater hat den Passierschein vorgelegt, im Hintergrund bellten die scharfen Grenzhunde und der Grenzstreifen selbst war wegen der Scheinwerfer taghell. Am 9. November 1989 sind laut den Zahlen des Statistischen Bundesamts in der BRD und der DDR insgesamt 2300 Kinder geboren worden. So ganz genau lässt sich das wohl durch die auf den Mauerfall folgenden Ereignisse heute nicht mehr rekonstruieren. In diesem Jahr feiern die Mauerfallkinder ihren 35. Geburtstag. Rein statistisch ist das für einen 1989 geborenen Mann ungefähr die Hälfte des Lebens. Frauen haben in diesem Punkt Glück und leben statistisch etwas länger. Zeit also, einmal in den persönlichen und gesellschaftlichen Rückspiegel zu schauen. Wie geht es den Menschen heute, die die Teilung von Ost und West nur noch aus Erzählungen kennen? Hat sich die Hoffnung vielleicht doch erfüllt, dass sie die erste Generation sind, für die die deutsch-deutsche Geschichte im Alltag keine Rolle mehr spielt? Und was ist eigentlich 35 Jahre nach dem Mauerfall gerade in Deutschland los? Das sind einige der Fragen, die ich mir hier in diesem Podcast anschaue. Wenn mir auch gleichzeitig klar ist, dass es keine einfachen Antworten gibt. Julia, Maria und Tom so lange zu begleiten, das hat auch etwas mit mir gemacht. Ich frage mich zum Beispiel seitdem häufiger, welchen Anteil das Ostdeutschsein an meiner Identität hat. Spätestens vor 5 Jahren, nach der Europawahl 2019 und meinem bisher letzten Besuch bei den dreien, habe ich gemerkt, dass in Deutschland etwas nicht stimmt, dass wir in unseren Diskussionen über die Wiedervereinigung in einer Sackgasse stecken. Irgendwie erscheint Deutschland 35 Jahre nach dem Mauerfall so zerrissen und gespalten wie nie zuvor. Und bei sehr vielen Dingen sehen wir eine klare Trennlinie. Eine Linie, die interessanterweise sehr genau der Grenze entspricht, über deren Öffnung sich der Großteil der Deutschen vor 35 Jahren noch so wahnsinnig gefreut hat.
3, 2, 1. 18 Uhr, die Prognose für das Bundesland Sachsen.
Wir beginnen mit der Prognose für das Bundesland Thüringen.
Wir werden die Prognose für die Landtagswahl in Brandenburg, sie liegt also jetzt vor. Und jetzt werden wir mit Spannung auf die aktuellen Werte schauen können. Blicken wir also auf die Prognose.
Für viele Menschen sind die Wahlergebnisse für populistische Parteien in Sachsen, Thüringen und Brandenburg schockierend, alarmierend und unverständlich. Man könnte glatt an Tom vom Anfang dieses Podcasts denken und meinen, ein Teil der Wählerinnen und Wähler sei bockig. Sortieren wir mal. Die AfD hat massiv Stimmen gewonnen und das Bündnis Sahra Wagenknecht ist aus dem Stand zweistellig. In Sachsen und Brandenburg konnten sich die amtierenden Ministerpräsidenten auf Kosten der kleineren Parteien gerade so vor der AfD behaupten. Grüne, Linke und FDP sind teilweise in der Bedeutungslosigkeit verschwunden oder drohen wie die Grünen zu einer Westpartei zu werden. Das Erbe der Bürgerbewegung rund um Bündnis 90 scheint den Grünen jedenfalls 35 Jahre nach der friedlichen Revolution nichts zu nützen. Ganz im Gegenteil. Der Rücktritt des Bundesvorstands ist eine Reaktion auf die Wahlergebnisse in diesem Sommer. Und die Revolte bei der grünen Jugend zeigt, dass sich Konflikte in den letzten Jahren immer weiter zugespitzt haben. Im Thüringischen Landtag stellt die AfD seit Ende September die größte Fraktion. Und schon die total chaotische erste Landtagssitzung hat gezeigt, wie schwierig das in den nächsten Monaten werden kann.
Herr Treutler, Sie haben eben gesagt, Sie wollen nach der Geschäftsordnung, die gilt, verfahren. Dann haben Sie bitte die Geschäftsordnung auch zu...
Ich entziehe Ihnen das Wort.
Herr Treutler, hier steht in der Geschäftsordnung in Absatz 1, nee, Paragraph 1 Absatz 4, dass die Beschlussfähigkeit vor dem Präsidentenwahl zu erklären ist. Und das wollen wir jetzt tun. Sie schaden hier der Demokratie, indem Sie den Mehrheitswillen dieses Hauses ignorieren, wenn wir nicht die Geschäftsordnung jetzt auch anwenden. Ich verlange von Ihnen, die Geschäftsordnung anzuwenden. Es gibt einen Antrag, den habe ich gestellt. Sie haben den zu vollziehen.
Chaos im Erfurter Landtag. Mittlerweile ja leider eine Thüringer Spezialität. Gleichzeitig ist es der AfD in Thüringen aber eben nicht gelungen, den Landtagspräsidenten zu stellen. Die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts ist da sehr eindeutig gewesen. Die Wahlergebnisse sind also kein deutscher Brexit-Moment. Es sind nicht die Hillbillies im Osten und auch nicht alle AfD-Wähler sind Nazis in einem verlorenen Landstrich. Alles Dinge, die man leider in den vergangenen Wochen hören und lesen konnte. Wegen dieser leider immer noch zu häufigen Pauschalisierungen und Verkürzungen engagiere ich mich seit Jahren ehrenamtlich in der Initiative Wir sind der Osten von meiner Kollegin Melanie Stein. Wir sind der Osten zeigt die Vielfalt ostdeutscher Lebenswege und Gesichter der ohne Frage häufig zu leisen Mehrheit in den ostdeutschen Bundesländern. Denn der absolute Großteil der Menschen steht ja fest auf dem Boden des Grundgesetzes und wünscht sich eine positive demokratische Entwicklung. Die Vielfalt des zivilgesellschaftlichen Engagements kann man übrigens seit diesem Sommer sehr beeindruckend beim Projekt Wir sind aktiv auf einer interaktiven Karte sehen und selbst für seinen Ort oder Landkreis ausprobieren. Mehr als 250 demokratische Vereine und Initiativen sind da bereits sichtbar.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Durch mein Engagement bei Wir sind der Osten kann es dann auch schon mal passieren, dass ich mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, über die ungleiche Verteilung von Erbschaften diskutiere.
Aber gerade das Thema Erbschaft und so muss man sich schon angucken. Und da würde mich schon interessieren, was sind denn da die Antworten? Wie will man einfach noch 30 Jahre warten, bis sich das ausgewachsen hat? Oder gibt es vielleicht Ideen? Ich weiß nicht, haben Sie Ideen?
Momentan hat dafür keiner ein politisches Konzept. Das ist also auf jeden Fall eine Lücke. Das wird dauerhaft für die jetzt kommenden Generationen, die sozusagen das alles nicht erlebt haben, was wir erlebt haben, eine deutliche Rolle spielen. Da wird es nochmal eine ganz bewusste nationale Anstrengung erforderlich machen, das in gewisser Weise zu nivellieren. Ob uns das gelingt, weiß ich nicht. Ansonsten wächst sich das erst über 3-4 Generationen aus.
Ziemlich ehrlich von ihm und irgendwie auch bewundernswert. Denn offensichtlich sucht auch Rainer Haseloff, der für manche ja der Ostversteher in der CDU ist, bei vielen Fragen 35 Jahre nach dem Mauerfall noch nach Antworten. Und genau das mache ich in diesem Podcast. Es muss uns doch nach 35 Jahren gelingen, von pauschalen Zuschreibungen wie »So ist er, der Ossi«, wie auf dem leider legendären Spiegeltitel im Jahr 2019, den mit dem Anglerhut in Deutschlandfarben, irgendwann mal wegzukommen. Das einfach umzudrehen hilft aus meiner Sicht übrigens auch nichts. Vermutlich habt ihr von Dirk Oschmann und seiner Streitschrift »Der Osten, eine westdeutsche Erfindung« gehört. Verkürzte und teilweise polemische Wessi-Kritik schadet der Diskussion, denn es verhindert Differenzierung und Grautöne. Dirk Oschmann vor ziemlich genau einem Jahr bei Markus Lanz.
Während der Westen selber, und ich bleibe bei dieser Art des Redens, den Osten weiterhin als diesen homogenen Block betrachtet und die Ostdeutschen glaubt, über einen Kamm scheren zu können. Und um der Einfachheit halber rede ich dann eben auch so, wie der Westen über den Osten redet. Das heißt, ich rede so undifferenziert, wie der Westen undifferenziert redet. Und gleichzeitig sage ich am Ende des Buches aber, dass wir natürlich aus diesem idiotisch-binären Schema, so nenne ich das ja am Schluss, herausfinden müssen.
Genau. Das ist der Punkt. Ich meine, interessant ist ja zu wissen.
Viele Punkte in seiner Analyse und vor allem den letzten Wunsch von Oschmann, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken herauszukommen, teile ich sogar. Ich fürchte nur, dass er mit seinem Buch dazu wenig beigetragen hat. Im Gegenteil. Und ich persönlich frage mich als Journalist, ob wir als Berufsgruppe nicht auch immer wieder zu runden Jubiläen die gleichen Fehler machen. Da werden dann leider zu oft und auch dieses Jahr wieder westdeutsch sozialisierte Journalistinnen und Journalisten mit der Kamera für ein paar Tage in die ihnen völlig unbekannte Lausitz oder zum ersten Mal in ihrem Leben nach Chemnitz geschickt und sollen dann den Osten erklären. Andersrum, unvorstellbar. Eine Ostdeutsche, die vor der Landtagswahl nach Bayern geschickt wird, um mal die Bayern zu erkunden. Von Franken rede ich hier lieber erst gar nicht. Ließe sich übrigens genauso gut mit dem Saarland oder Ostfriesland ersetzen. Mit wir und die kommen wir jedenfalls nicht weiter. Fangen wir an. Ihr hört Deutschland, ein halbes Leben, 35 Jahre Mauerfall. Ein Podcast vom MDR und dem Podcast Radio Detektor FM. Folge 1. Was ist eigentlich in Deutschland los? Übrigens, Deutschland ein halbes Leben könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Auch werbefrei in der ARD Audiothek. Im Frühjahr 2024 sitze ich bei einem Cappuccino mit meiner Kollegin Joanna Voss im Café um die Ecke von unserem Leipziger Büro. Ich erzähle ihr von dem Projekt und der Podcast-Idee. Zusammen mit Joanna will ich dieses Jahr über 35 Jahre Mauerfall nachdenken. Sie hat Anfang des Jahres einen fantastischen und sensiblen Podcast zum Strukturwandel im mitteldeutschen Braunkohlerevier produziert. Dabei hat mir ihre Art des Zuhörens und der vorsichtige Umgang mit den Leuten besonders gut gefallen. Denn sie ist die Gegenthese zu den mal eben für eine Geschichte in den Osten geschickten Journalistinnen und Journalisten. Das hat auch etwas mit ihrem eigenen Reflektieren zu tun. Beim Thema DDR attestiert sie sich beispielsweise eine Bildungslücke. Joanna stammt ursprünglich aus Frankfurt am Main und bringt dementsprechend einen ganz eigenen westdeutschen Blick auf 35 Jahre Deutschland mit. Haben doch die meisten Deutschen den Mauerfall in einem westdeutschen Wohnzimmer am Fernseher verfolgt und sind am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen. Joanna stellt als jüngere weibliche Kollegin schlicht und einfach andere Fragen und beobachtet anders. Deshalb ist sie meine Wunschkandidatin.
Ja, erzähl doch mal, was das für ein neues Projekt ist.
Ja, also es ist für mich, muss ich sagen, so ein Podcast, der vielleicht sogar der Podcast, der mir mit am meisten bedeutet, weil ich einfach schon so lange diese Menschen begleite.
Das heißt, du hast auch noch Töne von denen
ja,
2007?
Genau, ich habe von 2007 noch Töne. Damals waren es natürlich eher so Radiobeiträge und ein Feature, was wir damals gemacht haben. Und dann vor 5 Jahren habe ich schon, ich würde mal sagen, so eine Reportageserie gemacht, wo ich auch Töne mit denen gesammelt habe. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie die dieses Jahr reagieren, was bei denen im Leben passiert ist und so. Also das ist irgendwie so ein ganz, ganz spannendes, besonderes Projekt. Und es ist natürlich, hat auch ganz, ganz viele Begrenzungen, aber eben auch gleichzeitig so viele Chancen. Also natürlich sind die zufällig am 9. November 89 geboren, aber gleichzeitig erzählen sie auch so viel über 35 Jahre Deutschland, 35 Jahre Mauerfall, Friedliche Revolution. Maria zum Beispiel aus Mecklenburg ist halt in den Westen gegangen und hat da so ihre ersten Erfahrungen gemacht. Ganz typisch für viele ostdeutsche Frauen, die in, da gibt's so viele Sachen, die auf so einer individuellen Ebene auch das widerspiegeln, was auf so einer großen soziologischen, gesamtgesellschaftlichen Ebene passiert ist. Und,
ich meine, eigentlich müssten Leute, die am 9. November 89 geboren worden sind, ja ein wiedervereintes Deutschland erlebt haben. Das heißt, die These wäre, eigentlich dürfte es gar keine Unterschiede mehr geben.
Genau, auf dem weißen Blatt Papier müssten die sagen, Ost-West ist mir alles scheißegal, spielt keine Rolle mehr. 35 Jahre später ist alles supi. Aber so ist es halt nicht. Das finde ich super, super spannend.
Auf Julia, Maria und Tom bin ich ja fast zufällig gestoßen. Und sie sind natürlich nur 3 von 2300 am 9. November 89 Geborenen. Also in keiner Weise repräsentativ für ihre Generation oder gar für Deutschland. Und gleichzeitig sind ihre persönlichen Geschichten eng mit der deutschen Geschichte verflochten. Deutschland hat sie geprägt und sie prägen Deutschland. Für mich steckt in ihrem Alltag, ihren Ängsten und ihren Wünschen ein Stück von uns allen. Maria wird am 9. November 1989 geboren. Als ich sie zu ihrem 18. Geburtstag zum ersten Mal treffe, lebt sie bei ihren Eltern in einer ländlichen Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Für mich damals überraschend, dass ihre Heimatregion für Jahrzehnte das größte Erdölfördergebiet der DDR mit tausenden Arbeitsplätzen gewesen ist. Maria hat bei unserem Treffen ihre schwarzen Haare zum Zopf gebunden, ein Tuch um die Hüfte gewickelt und trägt eine Halskette mit einem Kreuz. 2007 freut sie sich vor allem darüber, dass sie sich ihr Zimmer nicht mehr mit ihren Brüdern teilen muss.
Früher haben wir ja alle drei in einem Zimmer gewohnt, meine Brüder und ich. Und da habe ich dann eben halt das Glück gehabt, dass ich sagen konnte, ja, ich habe mir halt einen neuen Schrank gekauft und das halt alles zusammenpasst und eine Polsterecke und ein großes Bett.
Außerdem spielt sie im Jugendblasorchester.
Ich spiele Querflöte. In der dritten Klasse habe ich damit angefangen. Dann war ich erst Einzelunterricht genommen. Dann bin ich irgendwann ins Nachwuchsorchester gekommen. Dann bin ich ins große Orchester aufgenommen. Da bin ich jetzt ungefähr 5 Jahre drin.
Maria ist 2007 eine gläubige 18-Jährige in Vorpommern.
Wir gehen sonntags in die Kirche und ich bin damit aufgewachsen. Ich bete auch regelmäßig.
Das letzte Mal habe ich Maria im August 2019 getroffen. Das ist der Sommer in Deutschland, in dem wegen des Klimawandels und den damit verbundenen Dürren zum ersten Mal in einigen Regionen Trinkwasser knapp wird. Maria ist da gerade mit ihrem Mann, den sie in Köln kennengelernt hat, zurück in ihr Elternhaus gezogen. Für sie damals kein einfacher Schritt.
Dieses Ego hat für mich das Gefühl ausgelöst von, ich mache jetzt einen Rückschritt. So, ne, weißt du, ich bin nach Rostock gezogen, dann nach Hamburg, dann nach Köln. Und dann, also es ist ja, die Entfernung ist ja immer weiter geworden. Und dann plötzlich wieder zurückzugehen, war im ersten Moment komisch, ja. Aber mittlerweile weiß ich, und ich bin total dankbar, dass ich hier bin und dass ich das auch lernen durfte und da eben dann auch an der Stelle wieder meine Komfortzone verlassen durfte, dass wir einfach diese Möglichkeit haben. Und es ist eine Riesenbereicherung. Es ist einfach eine Riesenbereicherung. Und ich habe meine Eltern auch durch diese Chance oder diese Möglichkeit auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt.
Julia wird am 9. November 1989 in Bad Soden in der Nähe von Frankfurt am Main geboren. Das erste Mal treffe ich sie 2007, kurz vor ihrem 18. Geburtstag, in der Wohnung ihrer Eltern in Frankfurt-Rödelheim. Sie trägt ihre langen braunen Haare offen, eine blaue Jeans und erzählt mir in ihrem Kinderzimmer von der engen Verbindung zu ihrem Bruder, ihren Eltern und ihren Großeltern. Ihre Heimat ist ihr damals sehr wichtig.
Ich bin eine Frankfurterin, ich bin noch nie umgezogen, bin aber in Bad Soden geboren, deswegen keine waschechte Frankfurterin.
Über den 9. November 89 und seine Bedeutung in Deutschland sagt die fast volljährige Julia damals:
Ja, ich glaube, wenn in Amerika sowas passiert wäre, dass der Norden vom Westen getrennt wäre, das wäre was viel Größeres als hier in Deutschland. Da wird jetzt gar nicht mehr so ein, ja, so was Besonderes daraus gemacht. Und ich glaube, in Amerika würde es eher so, ja, unser Tag, wir haben es geschafft, das zu überbrücken. Und hier ist es, macht man sich eher klein.
Und sie schwärmt von der Stimmung bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.
Es war schon, ja, so ein Ansatz, wie man vielleicht leben könnte. In ein paar Jahren. Natürlich jetzt nicht mit so vielen Fahnen draußen, sondern es ist irgendwie so in den Alltag einbauen, dass es was ganz Normales ist.
Im Sommer 2019 wird in Deutschland über Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft durch Frauenärztinnen und Frauenärzte gestritten. Bei unserem Wiedersehen bewegt das auch Julia. Vor ein paar Jahren hat ja dann die Ampelkoalition den umstrittenen Paragraphen komplett aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Ganz persönlich freut sich Julia vor 5 Jahren darüber, dass sie Schule und Studium hinter sich hat.
Ich bin froh, halt keine Klausuren mehr schreiben zu müssen, nicht mehr diese ständige Leistungskontrolle, keine Hausaufgaben zu haben oder irgendwelche Hausarbeiten. Das Gute ist, wenn man im Arbeitsleben steht, man kommt zu Hause an und kann wirklich abschalten. Man weiß, man hat nicht noch irgendwelche Aufsätze zu schreiben. In 2 Wochen steht dann die nächste Klausur an. Also ich bin jetzt glücklicher im Arbeitsleben als damals im Studium.
Heute, im Jahr 2024, arbeitet Julia im Marketing bei einer Berufskammer in Frankfurt am Main. Johanna und ich treffen sie an einem Sommertag in der Wohnung ihrer Eltern wieder.
Was hast du für Kuchen geholt?
Käse Heidelbeer, eine Himbeerschnitte und ein Stück Apfel. Weil ich dachte, das ist, kommt am nächsten an Schmand und irgendwas mit Frucht heran.
Das hatte sich Julia gewünscht?
Genau, das war ihr
Interessant.
Wunsch.
Interessant. Ja, glaubst du, das sagt was über Leute aus, welchen Kuchen sie sich wünschen in so einer Situation?
Ich glaube schon. Ich glaube, es kommt, glaube ich, gar nicht mal so sehr darauf an, welchen Kuchen sie sich wünschen, sondern vielleicht auch, wie spezifisch sie sind.
Ruhige Lage, Altbau, Dielen, große Räume und fast direkt am Park. Julia sagt, sie liebt die Freiheit in diesen Räumen. Äußerlich wirkt sie selbst im Vergleich zu 2019 kaum verändert. Sie trägt ihre braunen Haare offen, ist sommerlich gekleidet und vielleicht ein bisschen aufgeregt. Die Küche der Eltern ist groß, gemütlich und gleichzeitig geräumig. Auf dem Fensterbrett steht eine Erdbeerpflanze. Nach dem Kuchen kommen wir an Julias altem Kinderzimmer vorbei, wo sie heute noch an vielen Wochenenden schläft. Da steht auch noch ihr Schreibtisch aus Schulzeiten. Wir ziehen uns die Schuhe an, um im Park eine Runde zu spazieren. Noch beim Anziehen kommen wir auf das Thema Corona, Julias 5 Impfungen und ihre Ängste um ihre Familie während der Pandemie.
Ich hatte es auch noch nie, zumindest nicht offiziell. Und oder, wenn ich krank war, dann habe ich mich auch getestet. Also wahrscheinlich hatte ich es wirklich noch nie. Ich war aber auch extrem vorsichtig. Meine Eltern waren auch sehr vorsichtig, auch wegen ihnen war ich da. Ich habe mir auch mehr um sie Sorgen gemacht als um mich selber.
Wie alt sind denn deine Eltern?
Mein Vater ist 55 geboren, meine Mutter 57. Ja, also ich hatte wirklich mehr Angst um die als um mich. Und mein Neffe, der Kleinste, der hat auch was am Herzen. Und dann hatte ich da natürlich noch mal mehr Angst, weil die Ärzte gesagt haben, es würde wohl nichts ausmachen, aber trotzdem.
Ja,
man wusste ja eh noch nicht, wie
genau,
das Virus arbeitet.
Wie hast du denn die Corona-Zeit erlebt? Du meintest vorhin, das war ganz schlimm.
Ja, ich würde mal sagen, 2 Jahre voller Angst und wirklich auch mehr um meine Familie als um mich selber und so eine Unsicherheit. Wenn man jetzt sagt über die Generation Z, dass die halt extrem in großer Unsicherheit aufgewachsen sind oder davon geprägt sind durch Klimawandel und dann Corona, kann ich voll verstehen. Es meckern ja viele über die Generation Z und das sind ja jetzt die aktuellen Azubis. Aber ich beneide sie nicht. Mir als 30-Jährige ging ja die Corona-Zeit extrem an die Nieren. Und wenn ich mir da vorstelle, ich war damals 16, 17. Horror. Da bist du ja noch weniger gefestigt und fragst dich dann auch, okay, ich bin jetzt so jung, werde ich jetzt noch die 40 erleben? Oder gibt's ab jetzt jedes Jahrzehnt irgendwie so ein Corona? Und ich wollte doch jetzt eine Ausbildung machen oder studieren, wie geht's weiter? Ja, also ich hatte extreme Angst und dann...
Wie hat sich diese Angst geäußert? Kannst du das irgendwie im Nachhinein jetzt so beschreiben?
Man schläft mit Angst ein, wacht wieder auf, wie so ein schlechter Traum. Ja, wie ein Albtraum.
Angst um Familie und...
Genau. Und aber auch Gastronomie macht zu, kulturelle Einrichtungen machen zu. Wirtschaft, wie geht's mit der Wirtschaft weiter? Und nicht, dass die Wirtschaft mir so sehr am Herzen hängt, aber daran hängen Arbeitsplätze. Haben meine Freunde dann noch einen Job? Ich habe ja dann meinen gewechselt, verloren. Also es war ein Aufhebungsvertrag. Ich war jetzt nicht traurig um den Job, aber ich habe mir gedacht, okay, wie soll ich während Corona einen neuen finden? Da war jetzt kein Arbeitgeber, der gesagt hat, okay, ja, in der Krise, wir stellen jetzt extrem viel ein. Und ich bin ja auch keine Ärztin. Ja. Da hätte ich dann vielleicht direkt einen Job gefunden.
Ja, wahrscheinlich.
Es hat schon ein bisschen gedauert und ich wollte ja auch nicht irgendeinen Job annehmen. Also so eine Grundunsicherheit. Und das sagt ja auch, das weiß ja auch keiner, wann es sozusagen die nächste Runde gibt oder mit einem anderen Virus. als dann noch die Affenpocken kurzzeitig aufkamen, dachte ich, okay, jetzt vorbei mit dem schönen Leben.
Du hattest wirklich so ein Endzeit-Angst.
Ja, voll. Aber wer denn nicht?
Ich nicht.
Echt? Ja. Du hast gedacht, ach komm, paar Monate wird's vielleicht blöd, aber da... Echt? Okay.
Also ich hatte keinen Endzeitgedanken. Also ich hatte irgendwie so einen, aber ich bin auch so ein Zwangsoptimist und dachte irgendwie, ja, die Impfung ist unterwegs und...
Krass.
Ja, aber es ist spannend. Also ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche Wahrnehmungen da. Also, ja.
Ich hätte gern was von deinem Optimismus. Oder hast du die ganze Zeit gekifft und warst deswegen so?
Nee.
Wird schon alles gut.
Nee, im Gegenteil. Ich habe besonders viel, weiß ich nicht, Sport gemacht in der Zeit.
Ach,
und so.
Ja.
Ich musste nicht so viel unterwegs sein, nicht so viel reisen. Ich hatte viel Zeit zum Laufen und Fahrradfahren. Und ich glaube, ich war noch nie so fit wie in Corona.
Ja, viele sind fit geworden oder haben Sauerteig gebacken.
Würdest du sagen, das war so das krasseste Erlebnis der letzten 5 Jahre, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Corona?
Der letzten 5 Jahre...
Also im Negativen.
Ja, ich würde sagen, Corona so auf dem ersten Platz und dann direkt dahinter aber auch der Krieg in Europa. In der Anfangszeit des Krieges habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt wie so ein zweites Corona. Pam. Also jetzt gibt's jährlich irgendwas, was dich so in deinem Urvertrauen, dass schon alles halbwegs okay wird und du wirst, keine Ahnung, leben bis 80 und so ein Standardleben dann wird dir gegönnt sein. Und dann denkst du so, okay, nee, gerade ist hier gar nichts mehr sicher.
Ja.
Wie geht's weiter? Scheiße, was kommt morgen? Wird Trump wieder gewählt? Aber ähnlich, ich würde sagen, ähnlich wie der 11. September. Der hat uns alle, ich mag nicht dieses uns alle, aber in dem Fall fällt mir jetzt nichts Besseres ein, ins Mark erschüttert. Gut, ich war 10 oder 11 und hab echt gedacht, okay, was? Was ist los? Und wieso hassen sich die Menschen auf der Welt so sehr? Und da war Krieg plötzlich so ganz nah. Man wusste immer, es gab schon Krieg. Aber in der Schule hat man halt vom Zweiten Weltkrieg geredet. Der war gefühlt lange her. Mhm. Und dann kommt sowas.
Beim Spaziergang fällt auf, dass Julia, glaubt man Umfragen übrigens durchaus typisch für ihre Generation, ein großes Bedürfnis hat, vorzusorgen. Sie erzählt beispielsweise, dass sie eigentlich gerne in eine größere Wohnung ziehen will, aber zumindest bei den letzten passenden Angeboten gezögert hat und anstatt mehr Miete zu zahlen, lieber Geld zur Seite legt.
Hast du zu Hause so einen kleinen Vorrat für...
Ich muss...
wenigstens Pasta oder so?
Also, Wasser habe ich im Keller, ja, einen Vorrat. Seit Wochen habe ich mir einen Termin eingestellt in meinen Kalender, dass ich noch zu Decathlon fahre und mir so einen großen... Die haben noch diese Wanderrucksäcke.
Ja.
So. Und so einen will ich mir kaufen, weil ich im Juli aber auch...
Wandern.
Nicht wandern, wir machen so 3 Stationen Richtung gehen Berge, Richtung Bergdoktor Umland.
Ja.
Und dafür will ich halt einen Rucksack haben. Aber schlau wie ich bin, nutze ich den Rucksack natürlich danach weiterhin. Und da werde ich mir halt so einen Notvorrat anlegen. Das war nämlich der Herr, der den Erste-Hilfe-Kurs, den ich vor kurzem besucht habe, gegeben hat. Und der hat gesagt, das ist gar nicht unwahrscheinlich. Man rechnet eigentlich damit, dass auch in Frankfurt oder gerade in Frankfurt auch mal Strom ausfällt. Hm. Und dann ist schon gut, wenn man Wasser hat, Taschenlampe, vielleicht einen Gaskocher.
Empfiehlt ja, glaube ich, auch das Bundesministerium. Ja,
eben. Habe ich danach nämlich gegoogelt. Ja. Und da gibt es eine Liste, was man haben sollte.
Ja.
Das werde ich eh nicht alles haben. Weil ich
Gaskocher habe ich auch nie. UKW-Radio, glaube ich, oder so.
Ist oh ja, sowas. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man einen Gaskocher bedient. Aber Wasservorrat ist schon ganz gut. Vielleicht Taschenlampe auch. Ja. Und dann gibt es mir so ein kleines Gefühl, okay, wenn jetzt wirklich Strom ausfällt, dann kommst du wenigstens 2 Tage so halbwegs über die Runden.
Beim Thema Mauerfall geht es Julia ein wenig wie Johanna, die ja auch aus Frankfurt am Main kommt. Julia stellt Bildungslücken bei sich selbst fest, würde gerne mehr wissen und besser verstehen. Dabei vergleicht sie mein Interesse für Ostdeutschland mit ihrem Interesse für die Gleichberechtigung von Frauen. Es geht um Ungerechtigkeit.
Auf jeden Fall, ja. Weil ich echt nicht fassen kann eigentlich, dass wir... Wir haben 2024 und müssen uns noch mit Ungleichheit, die Aufteilung der Care-Arbeit, Frauen, ja, ich weiß nicht, wie viel Prozent sie an Care-Arbeit, ich bin nicht so gut mit Zahlen, wie viel Prozent an Care-Arbeit sie mehr leisten als Männer.
Deutlich, glaube ich, ja. Ich glaube, doppelt so viel. Oder
mindestens, ja, glaube ich. Ich habe vor kurzem noch die Zahl gelesen, weil ich auch dementsprechend halt Zeitschriften auch konsumiere oder Artikel aus Zeitschriften und besonders diese lese. Aber da sehe ich dann die Verpflichtung, okay, ich muss wirklich Hard Facts wissen. Auch um dann bei Arbeitgebern vielleicht beim Thema Gehalt wirklich mit Fakten aufwarten zu können. Weil es aber auch ein alltägliches Thema ist. Sagen wir mal, ich sitze in der Bahn und dann ist ein Mann und macht sich auf einen Zweiersitz extrem breit. Früher als Schülerin habe ich mich dann ganz schmal gemacht, aber denke ich mir, nee, denk mal an die Artikel, die du gelesen hast und ja, da machte ich halt auch ein bisschen breiter. Und dann war nämlich faszinierend zu sehen, wenn ich das gemacht habe, dann irgendwann so ganz langsam sind die Herren oder der Herr dann auch so ganz, ganz langsam nach links dann gerückt, also weg von mir. Und dann hatte ich ein bisschen mehr Platz. Das sind so kleine Sachen, aber das fängt ja im Kleinen an, geht bis, ja, bis ins Große. Ja, und das ärgert mich einfach.
Wir sind ein bisschen zu früh, 3 Minuten zu früh. Hallo, Christian hier. Ich habe Schokokuchen dabei.
Geil.
So.
Maurer,
ja.
Das ist der Hammer.
So sind die Leute vom Podcast. Hallo Tom.
Grüße dich, moin.
Ich habe den Schokokuchen mitgebracht, den du dir gewünscht hast. Also
das
ich hoffe.
Das ist wirklich schön.
Der ist also ohne Füllung, ohne...
Ohne alles?
Ohne alles, ohne Kirschen, ohne Frucht, ohne Alkohol. Ich hoffe, das passt.
Geil, du kannst öfter kommen. Wollen wir rein?
Gerne.
Läuft.
Genau, wo gehen wir hin?
Da lang.
Hier lang.
Wie beim letzten Mal.
Ja. Der Tisch steht immer noch da, wo er auch...
Das ist aber ein anderer Tisch.
Ist ein anderer Tisch.
Beim letzten Mal war er rund.
Das stimmt, aber die Position ist die gleiche.
Ja, nee, tatsächlich nie.
Tom habt ihr ja am Anfang des Podcasts schon gehört. Geboren am 9. November 1989 in Ost-Berlin, arbeitet er heute in einem 4-Sterne-Hotel in der Leipziger Innenstadt. 2007 begegne ich ihm in Belgershain, einem Vorort von Leipzig, einer ehemaligen Braunkohlegegend. Damals, zu seinem 18. Geburtstag, schwört er sich, dass er immer Kind bleiben wird.
Eigentlich will ich gar nicht erwachsen sein. So Disziplin, das passt nicht zu mir.
Der 18-jährige Tom will also auf keinen Fall Normalo oder Durchschnitt sein. Während ich diesen Wunsch damals grundsätzlich verstehen kann, erscheint mir seine Lösung eher bürgerlich und konventionell.
Ich habe bis 36 so viel Geld verdient, dass ich in Frührente gehen kann, habe ein riesengroßes Haus, ein Hausboot, eine hübsche Frau und ein paar Kinder. Und kann mich dann zur Ruhe setzen, so ungefähr, weil ich dann einfach nur genug Geld verdient habe. Und es ist eigentlich schon ein Ziel, dass man halt früh genug ausgesorgt hat, falls doch was passieren sollte.
Als ich Tom 2019 wieder treffe, wirkt er gereifter und reflektierter. Er ist in der Zwischenzeit Vater geworden und wohnt in einer eigenen Wohnung im Leipziger Westen. In Deutschland tobt gerade eine Debatte über Ostdeutschland, interessanterweise auch nach der Europawahl, nur eben die vor 5 Jahren. In dieser Zeit erscheint der schon von mir angesprochene unsägliche Spiegeltitel, der vor allem in Ostdeutschland viel Kritik auslöst. Tom wünscht sich damals mehr Zusammenhalt und Austausch.
Ich meine, natürlich, wir haben noch heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, haben wir immer noch ein Problem mit Ost und West. Ja, also die Leute trennen sich immer nach Ost und West. Dass sie das in 30 Jahren noch nicht auf die Reihe bekommen haben, wundert mich ein bisschen. Aber okay. Aber vielleicht irgendwann könnte man es mal schaffen zu sagen, hey, wir haben halt diesen Kontinent jetzt für uns, ja. Und die anderen halt so mit Besuch und so. Nein, jeder macht sein eigenes Süppchen und das geht mir auf die Nüsse. Ja? So ein bisschen multikultureller Austausch, das ist so ein, was ist daran verkehrt? Daran kann nichts verkehrt sein.
5 Jahre später wohnt Tom noch immer in der gleichen Wohnung im Leipziger Westen. Sein 11-jähriger Sohn und seine Freundin kommen regelmäßig vorbei und er lebt hier zusammen mit einer depressiven Katze und 3 Axolotl. Das sind diese verrückten Tiere, die aussehen wie riesige Kaulquappen mit Antennen.
In dem Aquarium leben 3 wunderschöne Axolotl. Klaus Petra, Hildegard Heiko und Ingefried. Die Namen sind Absicht.
Weil?
Naja, das Ding ist, Klaus habe ich bekommen, da war er,
ich müsste lügen, ich glaube 3 Monate alt. Da war er gerade mal 10 cm oder 11 cm groß.
Und hattest du da schon ein Aquarium?
Nee. Und wir wussten damals nicht, was Klaus vom Geschlecht her ist. Bei Axolotln weißt du das immer erst ungefähr mit einem Jahr. Bei Männern wächst dann so eine Kloake, also die wird dann dick. Und bei Frauen bleibt die schlank und das passiert halt mit einem Jahr. Und da haben wir uns damals entschieden, okay, es wird ein Klaus Petra. Und dann hätten wir halt die Option gehabt zu sagen, okay, dann wird es halt ein Klaus oder eine Petra. Ich habe die Namen aber behalten. Also das ist immer die Rede von Klaus Petra, weil ich finde das irgendwie ulkig.
Kannst du die unterscheiden?
Ja, die haben alle 3 unterschiedliche Farben, das ist ganz praktisch.
Okay.
Und die Mädels habe ich dann letztes Jahr bekommen, die wurden beschlagnahmt. Die wurden beschlagnahmt, ich vergesse mal in welcher Stadt. Und dann wurden mir die zugeschickt als Rettungstiere.
Ja.
Die wurden praktisch in einem Loch gehalten.
Ach, das gibt's also gerettete Axolotls?
Ja.
Okay. In unserem letzten Gespräch hast du gesagt, du bist jemand, der nie erwachsen werden wird.
Nee, vor der Frage habe ich mich gefürchtet. Ich bin immer noch nicht erwachsen und ich weiß immer noch nicht, was erwachsen ist.
Ist immer noch so?
Nee, ganz ehrlich, ich kann dir die Frage immer noch nicht beantworten. Ich weiß, dass ich die beim letzten Mal nicht ordentlich beantworten konnte und drübis rumgestammelt habe. Und ich weiß immer noch nicht, was Erwachsensein bedeutet. Ich habe immer noch ein inneres Kind. Ich trage immer noch kaputte Socken. Ich vergesse, wenn ich frei habe, mir manchmal die Zähne zu putzen. Ich habe vorhin meiner Freundin geschrieben, dass ich für mein Fahrrad gerne eine Einhornfahne haben möchte, wenn wir auf Tour fahren. Nee, vielleicht ist es auch dieses Erwachsensein, dass eben dann Elternfiguren, wie zum Beispiel der Stiefpapa, wie ich ihn immer vereinfacht nenne, sterben. Mein bester Freund ist vorletztes Jahr gestorben und unerwartet, ganz plötzlich, was mich auch ganz doll fertig gemacht hat, wo ich immer noch zu knabbern habe. Einer der besten Menschen, die es gibt, ne? Über den könnte ich stundenlang reden. Und weißt du, vielleicht ist das dieses Erwachsenwerden, dass du Leute verlierst, dass du, weiß ich nicht. Aber ich kann es dir nicht sagen, das muss jeder für sich selber definieren. Aber wenn das dieses Erwachsensein ist, dass Leute sterben, dann ist das Erwachsensein echt scheiße. Ja.
Tom wirkt am Kaffeetisch mit seinem großen, schlaksigen Körper in seinem Lego-Shirt, barfuß und in kurzer Hose ziemlich entspannt. Er hat sich viele Jahre lang in Leipzigs linker Szene gegen rechts gewehrt. Erst gegen die Legida-Proteste und dann gegen die selbsternannten Querdenker. Wenn man ihn fragt, was ihm heute am meisten Sorgen macht, wenn er an Deutschland denkt, kommt die Antwort schnell.
AfD. Punkt. AfD. AfD. Querdenker. Leute, die halt die politischen Geschäfte so ein bisschen aufhalten, dass du kommst halt. Also das Ding ist, dass wir irgendwie gefühlt durch die AfD ständig auf der Stelle treten. Und die teilweise Anfragen stellen in den Parlamenten, Landesparlament, Stadt, was weiß ich.
Kleine Erinnerung. In Sachsen hat die AfD bei der Landtagswahl Anfang September 30,6% der Stimmen erhalten und ist damit knapp hinter der CDU zweitstärkste Kraft. Von Toms wählenden Nachbarinnen und Nachbarn haben 12,4% der AfD ihre Stimme gegeben. Seinen Wahlkreis gewonnen hat die Grüne Claudia Meicher. Zurück zu Tom und seinen Sorgen mit der AfD und ihren Anträgen.
Die halt absolut zu nichts führen, die einfach bloß reine Provokation oder Stumpfsinn sind und du praktisch damit kein Wachstum hast, keinen politischen, keinen gesellschaftlichen, der halt einfach nur dahin führt, dass Leute sich dann aufregen. Und so eine Verrohung, die seitens von rechts irgendwie da ist. Und dass ich irgendwann doch mal Angst haben muss, wenn ich mich irgendwie pro Israel äußere, dass ich aufs Maul kriege. Oder also auch in Bezug auf andere Menschen, dass Leute immer noch nicht verstanden haben, dass es eben nicht nur zwei Geschlechter gibt, dass es auch andere Formen von Liebe gibt. Das sind so Sachen, so erzkonservative Themen, die immer wieder vermehrt aufkommen oder die wieder verstärkt aufkommen, was teilweise unten aus Bayern kommt. Das sind so, ja, blau, braun, konservative Themen. Das sind so Sachen, die mich beschäftigen ganz sehr, wo ich Angst habe.
Hast du das Gefühl, dass diese Zeit die Gesellschaft noch mal so ein bisschen auseinandergetrieben hat?
Nee. Ich habe immer versucht, auf Leute zuzugehen, in den Dialog zu gehen, zu verstehen. Und ich gehe auch in der aktuellen Israel-Palästina-Debatte mit Leuten ins Gespräch und frage nach. Und stelle dann oft fest, dass zumindest bei dem letzten Gespräch, was ich hatte, eigentlich der Wunsch auch nur eine friedliche Lösung ist. Für beide Seiten. Aber ich habe bei diesen Quarkdenkern immer das Gefühl gehabt, dass die sich als was Besseres fühlten, dass sie der Meinung waren, sie haben die Wahrheit gepachtet und alles andere ist halt Blödsinn. Und Erfindung der linksgrünen, versifften Vogue-Agenda. Sorry, nee, da krieg ich Plack.
Während ich persönlich bis heute daran glaube, dass Gespräche und Diskussionen wertvoll sind und zur Verständigung beitragen können, gerade bei gegensätzlichen Ansichten, sagt Tom, dass es ihm mittlerweile sehr schwer fällt, überhaupt noch zu diskutieren und dass er sich immer wieder dabei erwischt, dass er am liebsten gar nicht mehr diskutieren will. Hallo, Christian hier, Christian Bollert von Detektor FM. Maria, erinnerst du dich noch an unsere Podcast-Gespräche?
Genau.
Und ich wollte einfach mal fragen, wäre es denkbar, dass ich dieses Jahr mal wieder bei dir vorbeikomme und wir einfach wieder ein bisschen sprechen über, ja, jetzt 35 Jahre dein Leben? Ja. Okay. Kannst du sagen, warum? Oder? Ja. Mhm. Also nur zur Erklärung, ich habe jetzt Tom angerufen und Julia auch, die ja auch beim letzten Mal mitgemacht haben. Und ich fände es natürlich schön, wenn du auch wieder mit dabei wärst. Ich will einfach nur sagen, vielleicht kannst du ja mal drüber nachdenken, ob das für dich grundsätzlich in Frage kommen könnte. Ja, genau, ich kann ja nächste Woche nochmal anrufen oder eine E-Mail schreiben oder was dir am liebsten ist. Ja? Ja, cool. Dann rufe ich einfach nächste Woche irgendwie Dienstag, Mittwoch oder so mal nachmittags nochmal durch. Hallo, Christian hier, Christian Bollert. Genau. Ja, ich kann nur sagen, ich finde es sehr, sehr schade. Okay, dann danke und dann erstmal einen schönen Abend und von meiner Seite natürlich hoffentlich bis bald, aber genau. Tschüss.
Du hast doch mal gesagt, dass du dir vorstellen könntest, einen Brief zu schreiben.
Ja, irgendwie, gerade weil sie irgendwie, ich habe das Gefühl, sie ist sich noch unsicher und sie weiß nicht so genau, will sie mit uns reden, will sie nicht. Sie hat da diese Skepsis gegenüber den Medien, das interpretiere ich jetzt natürlich, und gleichzeitig aber auch eine Wertschätzung mir gegenüber.
Mhm.
Und vielleicht kann so ein Brief nochmal helfen.
Finde ich auch eine gute Sache. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Brief geschrieben habe, ehrlich gesagt.
Ja, war tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Und ich glaube auch, oder ich glaube, ich habe dann auch drüber nachgedacht, ich habe journalistisch noch nie einen Brief geschrieben.
Ganz schön lang geworden, 2 DIN A4 Seiten. Was hast du dir gedacht?
Naja, im Prinzip habe ich ihr geschrieben, dass ich Maria einfach sehr, sehr gerne wieder treffen würde, weil mich auch einfach interessiert, wie geht's bei ihr weiter, was ist bei ihr in den letzten Jahren passiert, und dass sie mir im Prinzip eigentlich eine Chance geben soll, dass sie mit uns spricht.
Man will schon auch besser verstehen, warum sie diese Skepsis hat, also was genau dahinter steckt. Also ich finde das sehr respektvoll und also ich würde sagen, kann man auf jeden Fall gut so abschicken. Lass uns das mal machen und dann gucken wir mal, was passiert.
Sehr gut.
Naja, dann hoffen wir mal, dass sie da jetzt drauf reagiert.
Ja. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch freuen, wenn sie sich zurückmeldet.
Ja, und wenn sie da jetzt nicht drauf reagiert, dann war es das, oder?
Ich glaube, dann war es das. Dann müssen wir uns vielleicht irgendwie anders überlegen. Aber, also, ja, dann will sie nicht mit uns reden. Dann müssen wir es natürlich akzeptieren. Hier muss jetzt der Brief rein.
Ja.
Tageslehrung 16 Uhr. Da geht er heute noch raus. Mit viel Glück ist er dann morgen schon bei ihr. Vielleicht auch übermorgen.
Ja. Okay, wir lassen ihr mal noch 2 Wochen Zeit und dann überlegen wir uns einen Plan B.
Ja, fingers crossed.
Fingers crossed.
In Deutschland ist momentan ganz schön viel los. Wir diskutieren nach Solingen noch einmal anders über Abschiebungen. Die Landtagswahlergebnisse in Brandenburg, Sachsen und Thüringen sind immer noch nicht so richtig verdaut. Und auch nach 1,5 Jahren ist die Corona-Pandemie für viele noch ein hochemotionales Thema. Und dann ist da natürlich auch weiterhin die Angst vor dem Krieg durch den russischen Überfall auf die Ukraine. Das beschäftigt Julia und Tom und offensichtlich die meisten der 84 Millionen Leute in Deutschland. Gleichzeitig sind das fast alles sehr abstrakte und oft globale Probleme und Ängste, die für Einzelne schnell überfordernd sein können. Ich frage mich deshalb, wie sieht's eine Ebene drunter aus? Was sind die konkreten Sorgen im Alltag? Oder etwas flapsig ausgedrückt, wo drückt der Schuh? Nächstes Mal. Deutschland, ein halbes Leben. 35 Jahre Mauerfall. Ist eine Produktion vom MDR und dem Podcast Radio Detektor FM. Redaktion MDR, Stefan Nölke und Theresa Wünsch. Redaktion Detektor FM, Joanna Voss und ich, Christian Bollert. Dramaturgin, Franziska Krenzin. Audioproduktion Detektor FM, Benjamin Serdani. Originalmusik, Martin Kohlstedt. Distribution MDR, Mara May und Hanna Lohoff. Distribution Detektor FM, Kati Zubeck. Covergestaltung, Stefan Haag und Marian Kretschmer. Executive Producer MDR, Olivia Gattermann. Executive Producer Detektor FM, Christian Bollert. Ganz am Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Was gestern war, ist lange nicht vorbei. Was Geschichte mit unserem Leben heute zu tun hat, erfahrt ihr jeden Tag im Zeitzeichen-Podcast. Da geht es immer um ein Datum der Geschichte vom Urknall bis zur Neuzeit, das auch heute noch wichtig ist. Zum Beispiel, was eine untergegangene Insel in der Nordsee über den Klimawandel verrät. Oder wie ein deutscher Apotheker vor fast 400 Jahren zufällig die Zündhölzer erfunden hat. Das alles immer in einer knappen Viertelstunde spannend erzählt. Hört mal rein ins Zeitzeichen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes.